Ja, und das steht ja unter dem schönen Titel, meine Miete brennt, meine Miete steigt, also brennt dein Auto. So rum. Andersrum wäre es vielleicht auch nicht so schlecht. Naja, gut. Also wir wollen uns heute hier ein bisschen mit dem Thema Kreativwirtschaft, Gentrification und Stadtplanung auseinandersetzen, ein bisschen darüber diskutieren. Da seid ihr am Ende natürlich auch alle herzlich gern zu eingeladen, damit zu diskutieren. Und da wollen wir mal ein bisschen ausloten, diese Spannungsfelder, die zwischen diesen drei Begriffen sozusagen bestehen. Zumal das ja gerade eben in Berlin und Hamburg im letzten Jahr ja sehr starkes Thema war und in Leipzig ja durchaus auch immer mal wieder diskutiert wird. Meine Kollegin ist die Tira Weider-Malberg, Journalistin hier aus Leipzig und auch Teil des Pop-Up-Teams.
Genau, also mir gegenüber sitzt Ronald Arnold, der ist freier Geograf und ebenfalls Pop-Up-Team. Und ich fange jetzt mal an, unsere Gäste vorzustellen. Zu meiner Linken direkt sitzt Carsten Gerkens. Er ist Amtsleiter im Amt für Stadtentwicklung und Wohnungsbauförderung. Das ist ein bisschen sperriger Name, aber er ist der oberste Stadtentwickler, kann man fast sagen, hier in der Stadt. Neben ihm sitzt Uwe Rader. Der ist Journalist und zwar leistet sich die Taz einen Redakteur für Stadtentwicklung. Das finde ich schön und er ist dementsprechend Experte. Er hat aber auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Berlin, Hauptstadt der Verdrängung. Und das zeigt uns, dass das Thema schon etwas älter ist, weil das ist von 1997, ne?
Genau, und neben mir, zu meiner Rechten, sitzt Silke Stets. Sie ist Soziologin an der TU in Darmstadt derzeit, lebt aber auch in Leipzig und ist oder war auch Teil der Künstlergruppe Nico 31, ich mach's immer wieder falsch, Entschuldigung. Und sie hat im vorletzten Jahr auch ihre Dissertation geschrieben mit dem Titel Wir sind die Stadt, kulturelle Netzwerke und die Konstitution städtischer Räume in Leipzig. Also ich glaube, da kommt das Thema ja, Stadtentwicklung und Kultur- und Kreativwirtschaft durchaus auch schon ein Stück zusammen. In der Mitte Ariane Jedlitschka, hat auch Kulturhintergrund, denn sie ist freischaffende Künstlerin hier in Leipzig, Gründerin der Essential Existence Gallery. Gehen wir nachher vielleicht dann auch nochmal genauer darauf ein, was es damit genauer auf sich hat. Und schließlich noch Christoph Zwickel aus Hamburg, freier Journalist und Autor dort. Und er ist auch Mitinitiator des Manifests Not in Our Name, Marke Hamburg, was im letzten Jahr, glaube ich, für einiges Aufsehen gesorgt hat. Ja. Möchte jemand noch selber was zu seiner Person dazu fügen? Alle glücklich? Super. Dann denke ich, haben wir hier erstmal für den Anfang auch zwei größere Begriffe zu klären. Das eine ist die Kreativwirtschaft, das andere Gentrification. Denn es sind ja doch recht schwammige Begriffe, die ja, in den verschiedensten Konnotationen immer mal ja, durchgeistern. Vielleicht erstmal zum Begriff Kreativwirtschaft. Das ist ja so ein Ding, wo sich immer mehr Städte in letzter Zeit auch darauf stürzen, da sie denken, mit der Kreativwirtschaft so ihr Standing im Städtewettbewerb auch verbessern zu können. Aber man merkt irgendwie, dass jede Stadt doch einen anderen Ansatz da irgendwie hat und dass es anscheinend kein originäres Modell dafür irgendwie gibt. Was kann man denn, damit die erste Frage hier in die Runde, was kann man denn unter dem Begriff am ehesten mit verstehen. Vielleicht erstmal allgemein, Christoph?
Okay. Oder was man unter dem Begriff für Kreativwirtschaft verstehen kann.
Wie versteht jeder von euch, jeder von Ihnen den Begriff eigentlich erstmal?
Ich habe da kein eigenes Verständnis zu, glaube ich. Okay. Also da, um was Polemisches zu sagen, da wird halt Kraut und Rüben zusammengeworfen. Das geht halt vom von der Hand in den Mund lebenden subkulturellen Künstler, Musiker, sonst wie Clubbetreiber, DJ, der sein Leben mit Jobs verdient, bis zum hochbezahlten Werber. Alles ist in dieser komischen Chimäre Kreativwirtschaft drin. Deshalb ist das auch ein Begriff, mit dem ich nicht so richtig umgehen kann. So, vielleicht manifestiert sich in dem Begriff eher auch so der Wunsch von Wirtschaftspolitikern und Stadtentwicklern, dass diese interessante Melange aus Kultur ganz unten und Kultur ganz lukrativ oder Kreativität ganz lukrativ doch möglichst Platz in dieser Stadt finden sollte oder Aufschwung finden sollte. So als Anmerkung.
Was hat denn da der Stadtentwickler zu dieser Interpretation des Begriffs?
Die finde ich eigentlich ganz gut. Weil
sagen wir mal, ich halte das zurzeit auch für einen ziemlichen Modebegriff, der von allen möglichen Seiten irgendwie belegt ist und definitiv auch ohne Definition. Und würde mich auch gar nicht so sehr festlegen lassen wollen auf, Betrachtung Kreativwirtschaft. Was wir eigentlich machen und was vielleicht diese Leipziger Linie ein wenig auszeichnet, das ist betrachten, was da ist. Und da war es schon immer so, und das verstärkt sich, dass wir natürlich auch eine große Anzahl von aktiven jungen Leuten haben, die aber ganz unterschiedliche Dinge auch irgendwo machen. Das alles zu subsumieren unter Kreativwirtschaft, würde eigentlich dieses Potenzial einengen, weil im Prinzip sind das Leute, die etwas suchen, in der Stadt was machen wollen, bestimmte Eingangsvoraussetzungen haben, und Kreativwirtschaft ist ein relativ nichtssagender Begriff, da würde ich zustimmen.
Wie ist das für dich, Ariane? Du bist ja da als Künstlerin, als kreativ aktiver Mensch.
Wirtschaftlerin
vielleicht auch. Wie ist das aus deiner Sicht?
Ich hätte noch eine Ergänzung zu meinem Lebenslauf. Ich habe Immobilienwirtschaft studiert. Viel länger als Kulturwissenschaften und was da alles steht. Wirtschaften ist super, ja, wenn man es kann, und dazu braucht man Mittel und dazu braucht man Werkzeuge und dazu braucht man eine Arbeitsgrundlage und vor allem Freiraum.
Und siehst du dich zum Beispiel jetzt hier in der Stadt Leipzig selber als Teil der sogenannten Kreativwirtschaft? Und wenn ja, vielleicht mehr auf Betonung auf Kreativ oder mehr auf Wirtschaft für dich selber und dein Unternehmen oder deine Aktivitäten?
Das spaltet sich so ein bisschen. Also wir haben zum einen einen Verein, der Projekte macht, die eher in dem Kulturbereich tätig sind, so. Dann merken wir aber, dass diese Projekte, also das kann nicht das Endziel sein, mit einem Verein Kultur oder Künstler zu finanzieren. Also wir haben die Galerie gegründet, um quasi freiberuflich mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten, quasi so eine Art Netzwerkplattform zu gründen. Und da kommt dann der wirtschaftliche Aspekt wieder dazu und die Frage, wie sollen wir das machen?
Silke Stets, vielleicht auch noch eine Ergänzung dazu?
Also ich kann vielleicht noch mal versuchen zu erklären, wie das auch in der offiziellen Amtsstatistik eigentlich verwendet wird, dieser Begriff. Also man sagt immer, das ist eine Querschnittsbranche, die Kreativwirtschaft. Das heißt, es zählen Bereiche aus dem produzierenden Gewerbe dazu, aber auch Dienstleistungsbereiche. Und es stimmt schon, also es wurde ganz richtig jetzt in ganz vielen Wortmeldungen schon gesagt, dass es eben keinen festen Begriff dafür gibt oder keine feste Definition, was jetzt genau in die Kreativwirtschaft reinfällt oder nicht. Was auch so einen Spielraum eröffnet, natürlich dann für, um das zu politisieren auch. Im Allgemeinen fällt darunter die Musikbranche, dann Zeitung, Buchmarkt, Pressemarkt, Film-Video-Wirtschaft, die Games-Industries zum Beispiel auch, also Videospieleentwickler. Habe ich jetzt noch was vergessen? Ich glaube, Werbung, Architektur. Und da streitet man sich aber auch immer mal wieder, zählt man die Werbung jetzt auch in die Kreativwirtschaft, ja oder nein? Oder zählt man jetzt die Games-Industries dazu, ja oder nein? Und das Interessante ist vielleicht auch noch, dass Städte eben, also es gibt bislang keinen Kreativwirtschaftsbericht für die komplette Bundesrepublik. Und die Kreativwirtschaftsberichte werden dann von einzelnen Kommunen oder Bundesländern gemacht. Und die definieren das eben auch so, dass es für sie eigentlich gut passt. Also der Begriff lässt es eigentlich also so viel Freiheit zu, dass man das auch so definieren kann, dass die Kreativwirtschaft dann besonders stark ist, zum Beispiel, wenn man das gerne politisch so haben möchte.
Wenn man sich anguckt, welche Begriffe die Immobilienwirtschaft mitunter für ihre Projekte findet, da gibt es ja nur noch Höfe und Bögen und Gärten und Lofts. Vielleicht sollte man die Immobilienwirtschaft auch noch zur Kreativwirtschaft dazu zählen.
Okay, und dann der Begriff, über den wir eigentlich heute reden wollen, Gentrifizierung oder Gentrification, der ist ja nicht minder schwammig. Es geht dabei irgendwie um Aufwertung und irgendwie um Verdrängung. Aber jetzt würde ich mal die Frage in die Runde geben, vielleicht Uwe Rader gleich. Warum, was ist Gentrifizierung und warum ist das so schlimm?
Vor kurzem war der 1. Mai in Prenzlauer Berg ein Aufmarsch der NPD, der Nazis, und viel Gegenwehr. Und interessant war dabei zu beobachten, wie viele Prenzlauer Bergs es im Grunde gibt. Unmittelbar an der Marschroute, das ist der Norden des Prenzlauer Bergs, also Peripherie in einem der angesagtesten Stadtteile Berlins. Viele unsanierte Häuser noch, da hing das ein oder andere Transparent raus. Ein paar Leute waren auf den Balkons und haben Musik gemacht. Und dann gab es aber auch noch die mit den dicken Oberarmen, die sich da auf das Kissen gelehnt haben und einfach nur geguckt haben. Dann gab es ein paar sanierte Häuser, auch im Norden noch. Da hing fast aus jeder Wohnung ein Transparent. Und dann gab es etwas ab von der Strecke am Kollwitzplatz, also sozusagen dem Inbegriff des gentrifizierten Prenzlauer Bergs, ein Markt, an dem Austern geschlürft wurden, wo die Kreativwirtschaft, die es etwas zu Geld gebracht hat, ihre Geländewagen vorsichtshalber in Sicherheit gebracht hat und die ein oder anderen gesagt haben, wir sind sowieso am 1. Mai auf unserem Landsitz. Im Grunde sind das drei Prenzlauer Bergs. Es gibt das Unsanierte. Dann gibt es die sanierten Wohnungen, die noch keine Eigentumswohnungen sind, wo die sogenannten Pioniere, also gerade Künstler, Studenten mit wenig Geld, Prekariat eingezogen sind. Und dann gibt es das Prenzlauer Berg, in dem auch die Pioniere schon verdrängt worden sind. Jetzt in der, das wirst du bestimmt als Soziologin noch viel besser und klarer definieren können, wo dann die Gentrifier eingezogen sind, die also die anderen schon verdrängt haben, und die haben mit dem ursprünglichen Charakter des Gebiets als Szeneviertel schon gar nichts mehr zu tun.
Ja, aber geht es denn primär darum, dann den Charakter eines Kiezes zu wahren? Oder, weil wir möchten ja keinem den Landsitz missgönnen, nur weil da Leute wohnen, die es zu Geld gebracht haben, ist das, was ist daran schlimm, die Verdrängung an sich oder das, die Kiezveränderung? Kann man das,
ich glaube, das ist erstmal nur eine ganz normale Beschreibung, in welchen Stufen und Schritten sich ein Quartier im Laufe der Jahre verändert. Das ist eine Verlaufsform. Also da geht es jetzt auch gar nicht darum, wie bewertet man das. Wobei man natürlich rückblickend sagen kann, 15 Jahre Sanierungsgebiet in Prenzlauer Berg, es gab da 5 Sanierungsgebiete insgesamt im ganzen Bezirk, haben nicht verhindern können, dass über die Hälfte der Bevölkerung, die dort damals gewohnt hat, inzwischen nicht mehr da ist. Also es gab einen weitgehenden Bevölkerungsaustausch und ob das dann im Einzelfall dann immer Verdrängung ist oder nicht, darüber gibt es natürlich dann Streit. Diejenigen, die das Thema Gentrification auch zum politischen Thema machen, sagen sehr schnell, das ist Verdrängung. Manche, die dann auch eher auf der Sanierungsseite sind, sagen natürlich, eine Familie, die sowieso, wenn sie Kinder kriegt, ein bisschen weiter raus möchte und dann eine Mieterhöhung zum Anlass nimmt, das zu tun, die ist wahrscheinlich eher nicht verdrängt, die hat halt einfach einen bestimmten Punkt abgepasst.
Christoph Twickel, du bist nur jemand, der das politisch auch sieht, nehme ich an.
Gentrifizierung. Mhm. Ja, also genau. Ich habe gerade, wo du so erzählt hast, wie das so im Prenzlberg abläuft, nochmal überlegt, naja, weil man kann natürlich fragen, ist Gentrifizierung eigentlich, ist das denn eigentlich so schlimm, wenn so ein Stadtteil ein bisschen aufgewertet wird? Dazu vielleicht zwei Aspekte einfach so in die Diskussion geworfen. Zum einen bin ich Teil mit unserer Initiative in Hamburg eines Netzwerks, das sich den Titel Recht auf Stadt gegeben hat, nicht ohne Grund. Wir finden, dass Gentrifizierung ein Grund ist, warum Leuten das Recht auf Stadt im ganz konkreten ökonomischen, wirtschaftlichen Sinne genommen wird. Engels hat mal gesagt, die Stadt vervielfältigt die Möglichkeiten des Einzelnen. Das ist auch so, das weiß auch jeder. Wer weiter draußen wohnt, womöglich noch im Plattenbau oder in den Großsiedlungen, wie es in Westdeutschland heißt und hieß, der hat in einer neuen Arbeitswelt, die ja deutlich deregulierter ist und deutlich weniger sozusagen dieses Fortschrittsmodell der 50er und 60er Jahre sinnhaft macht, dass man nämlich irgendwie seinen Wohnort hat und dann fährt man mit dem Auto zum Arbeitsplatz und dann geht man in der Einkaufsstraße einkaufen oder so. Das ist ja alles heute nicht mehr so. Deshalb werden Innenstädte tatsächlich für alle möglichen Leute relevant. Nicht nur für die Leute, die nun zufällig Musikerinnen oder Musiker sind oder Journalisten oder sonst wie einer, wie auch immer, kreativen Branche angehören, sondern auch Leute, die putzen gehen oder die Pizzas, die wir dann bestellen, ausfahren oder backen. Auch die haben natürlich gewisse Vorteile, wenn sie im weitesten Sinne im Zentrum einer Stadt leben. Und wenn das Zentrum einer Stadt, so wie das in Hamburg jetzt seit vielen Jahren zu beobachten ist, immer weniger zugänglich ist für Leute mit niedrigen Einkommen, dann ist das ein Problem. Dann ist denen das Recht auf Stadt genommen. Das war jetzt nur der eine Aspekt. Den anderen lasse ich jetzt erstmal weg. Da kommen wir später noch drauf.
Und gibt es da jetzt daran gebunden die Forderung an eine Stadt, dagegen etwas zu unternehmen? Oder...
Ja, natürlich. Also erstmal unternehmen wir selber was oder versuchen das, indem wir eben, was ja in Hamburg geschehen ist im letzten Dreivierteljahr und auch schon vorher geschehen ist, indem wir versuchen, an bestimmten Orten die Forderung nach einem Recht auf Stadt, und das heißt eben auch immer bezahlbaren Wohnraum, Zugänglichkeit des öffentlichen Raums sichtbar zu machen, sei es jetzt durch die Besetzung des Gängeviertels, wo Leute ja ganz bewusst in so eine 1A-Sahnelage gegangen sind und darüber das Thema, wie sehen eigentlich unsere Innenstädte aus, wollen wir unsere Innenstädte so haben, für wen sind die eigentlich noch da, wer kann hier arbeiten und leben, das irgendwie nach vorne gebracht haben, sei es, dass sich Leute in St. Pauli dagegen wehren, dass dann mitten in so einem Kiez, wo eben ganz viel ärmere Leute auch wohnen, viele Migranten, dann mal eben 70 Eigentumswohnungen reingesetzt werden, was natürlich, was auch heißt für die Struktur des Stadtteils, die Preise gehen rauf, der Stadtteil wird für andere Immobilienentwickler interessanter, die Gewerbeflächen werden teurer, es kommt dann schon zu einer Verdrängung und das eine ist jetzt mit Forderungen hinzugehen, das andere ist, sich konkret einzumischen und zu sagen, an den Orten wollen wir dann was verhindern oder wollen was setzen? Das ist, glaube ich, das starke Signal, was von so einigen Projekten in Hamburg in letzter Zeit ausgegangen ist.
Vielleicht da auch nochmal gleich nachgefragt, wie lief denn das genau in Hamburg? Also einige Projekte schossen ja eben durch die Medien, eben die Not in Our Name Marke Hamburg Initiative zum Beispiel oder eben auch die Besetzung des Gängeviertels. Welche Formen des Protestes oder des Widerstandes zum Beispiel gab es denn da?
Ja, interessanterweise war die Besetzung des Gängeviertels ja eine, die lange Zeit sich selber gar nicht als Besetzung bezeichnet hat, sondern die sind da einfach rein und haben gesagt, wir machen hier ein Fest, ein Kulturfest. Ne? Und wer hat schon was gegen Kulturfeste, gerade in Zeiten, wo Städte alle damit werben, dass sie kreativ sein wollen, dass sie Kulturhauptstädte sein wollen, Kreativstädte. Da kann doch eigentlich niemand was dagegen haben, wenn so ein paar Künstler ein paar Tage lang ein Hoffest feiern und das war dann auch ein sehr populäres Fest. Es war aber eigentlich von Anfang an eine Besetzung und auch als solche durchaus geplant, auch wenn die Leute, die das gemacht haben, das nicht für möglich gehalten haben, dass sie da drin bleiben. In Hamburg wie in eigentlich allen Großstädten in Deutschland gilt ja die Regel, besetzte Häuser binnen 24 Stunden zu räumen. Auch in Hamburg war das immer so gewesen, seit mindestens 20 Jahren. Und in dem Fall haben sie nicht geräumt, was durchaus was damit zu tun hat, mit dieser Camouflage. Also, dass da Leute hingegangen sind und gesagt haben, wir nehmen euch mal beim Wort, ihr mit euren kreativen Centern, die jetzt überall entstehen sollen. Wir machen jetzt mal hier eins. Und zwar an einer Stelle, das Gängeviertel ist ja historisches, ja, es ist ein historisches Viertel. Also, die alten Gängeviertel waren die alten Arbeiterviertel, die seit dem 18. Jahrhundert in Hamburg so vom Hafen in die Neustadt reingewuchert sind. Ausgesprochen menschenunwürdige Behausungen zum Teil. Und so wurden dann auch abgerissen über die Jahrhunderte. Die Nazis haben die letzten Gängeviertel geschleift. Nee, nicht, stimmt nicht. In den 50er Jahren wurden auch noch welche abgerissen. Und jetzt ist diese 12 Häuser sind noch übrig, so als der letzte Ort, an dem man sich daran erinnern kann, wie die Stadt einmal ausgesehen hat. Und die Leute, die da rein sind, das besetzt haben, haben gesagt, erstens verlangen wir, dass das hier ein öffentlicher Ort wird. Nicht nur für Künstler, nicht nur als Atelierort, sondern auch als Wohnort, als öffentlicher Ort, wo Leute hinkommen können und sich angucken können, was gehört auch zur Geschichte dieser Stadt. Ja, genau. Und das war sozusagen eine sehr, sehr geschickte Art und Weise, das Thema nach vorne zu bringen. Also einerseits quasi fast militant irgendwo reinzugehen, Türen aufzumachen, sich da festzusetzen. Andererseits das mit in so einer Art und Weise zu tun, dass die andere Seite eigentlich gar nicht anders kann, als das erstmal zuzulassen. Weil wenn geräumt worden wäre, dann hätte man Bilder produziert, die die Stadt Hamburg als Kreativstadt auf keinen Fall in der Zeitung sehen haben will. Künstler, die aus Gebäuden von Polizisten rausgetragen werden, das wollte man einfach nicht haben.
Ja, der Christoph Twinkel hat es gerade gesagt, auch Anreiz für Investoren, davon träumt, glaube ich, der Stadtentwickler eigentlich schon. Wie sehen Sie denn, Herr Gerkens, aus Stadtentwicklersicht dieses Problem der Gentrifizierung oder auch, man kann es ja auch Aufwertung nennen, auf der anderen Seite?
Ja, erstmal glaube ich, haben wir in Leipzig eine ziemlich andere Situation, weil wir quasi nach der Wende, also in erster Linie einfach mal Stadt zu retten hatten. Und wir haben dann eine Leerstandswelle gehabt mit fast 40.000 leeren Wohnungen, die enorm auf die Mieten gedrückt haben. Und jetzt hatte meine Frau große Kinder, ich auch, und die zum Teil in Hamburg arbeiten bzw. studieren. Wenn ich sehe, was die an Mieten zahlen, im Grunde für relativ kleine Wohnungen, dann lohnt sich das, in Hamburg quasi mit Immobilien irgendwas zu machen. Das heißt, ich habe einfach über den Druck, der auf dieser Stadt liegt, Hamburg ist ja auch ein ganz erheblicher Wendegewinner, ist einfach durch diese Nachfrage und durch die damit erzielbaren hohen Mieten, ist einfach immobilienwirtschaftlich was drin. Und das ist hier anders, also noch anders. Wir haben schon Entwicklungen, und der innere Süden hier, wo wir jetzt sitzen, das ist genau so ein Beispiel, wo die Mieten auch wieder steigen. Also ein Bereich in der Stadt, hier, wo wir eine starke Nachfrage tatsächlich haben. Und mittelfristig muss man auch darüber nachdenken, wie diese ganzen Dinge einfach weitergehen. Und von daher sind wir an, sage ich mal, an so einer Nahtstelle. Also das heißt, wo wir, sagen wir auch mal, mit den Stadterneuerungsdingen in vielen Bereichen, gerade so die Sanierungsgebiete, gründerzeitlicher Gürtel, dieses Erhaltungsproblem hinter uns gelassen haben. Das haben wir geschafft, die Viertel stehen. Die Mieten reichen jetzt oft gerade mal so hin, um im Grunde genommen Instandsetzung zu finanzieren, Modernisierung irgendwo auch. Aber so mittelfristig geht das weiter. Und deshalb ist diese Diskussion für uns natürlich irgendwo auch interessant. Das ist im Grunde genommen so eine, hier Blick auch in gewisser Weise in die Zukunft, wo wir sagen müssen, wie müssen wir eigentlich damit umgehen? Sind diese Entwicklungen jetzt eigentlich schon hier gefährlich? Wie müssen wir darauf reagieren und wie geht das eigentlich weiter?
Das mag ja richtig sein, zu sagen, Leipzig ist in einer ganz anderen Situation wie Hamburg. Im Grunde haben wir ja hier drei Städtetypen vertreten. Hamburg als wachsende Stadt, Berlin als stagnierende Stadt und Leipzig, wenn es nicht so viel eingemeindet hätte, wäre vielleicht eher noch eine Stadt im schrumpfenden Osten. Die Frage, die Tira aufgeworfen hat, ist ja die nach dem Spielraum auch von Politik. Wie reagiert Politik auf Aufwertungsprozesse in einer Zeit, wo es zum Beispiel keinen sozialen Wohnungsbau mehr gibt, wo große Teile der städtischen Bestände privatisiert worden sind oder auch noch weiter privatisiert werden? Was macht Stadtpolitik? Und mein Eindruck ist, in vielen Städten gibt es im Grunde nur noch ein Thema, nämlich Liegenschaftspolitik. Man versucht durch städtische Grundstücke, die es noch gibt, Wohnungsbebauung, also privat natürlich finanziert, zu initiieren, um etwas besser gestellte Familien, die in den 90er Jahren rausgezogen sind, wieder in die Stadt zurückzubekommen. Das berühmte Stichwort Renaissance der Innenstadt. Aber wenn man mal ehrlich ist, ist das einer der wenigen Felder, die städtische Politik überhaupt noch hat, und die Problemgebiete, die es dann gibt, dann macht man Quartiersmanagement und sowas alles, das ist dann Feuerwehrpolitik. Und ich glaube, wenn denn auch der Aufschwung mal nach Berlin käme, hat Hartmut Häusermann gesagt, Stadtsoziologe, der ein Monitoring soziale Stadtentwicklung in Berlin macht, dann wird sich der Immobilienmarkt so rasant verändern, und er ist wirklich keiner, der den Teufel an die Wand malt, sodass innerhalb von 10, 15 Jahren auch in Berlin, wo immer noch sehr viele Ärmere in der Innenstadt leben, eine Situation wie in Paris entsteht, wo dann tatsächlich die ärmeren Bevölkerungsteile an den Rand gedrängt werden und die Innenstadt Wohnort für die Reichen ist. Also das ist so eine Art von Damoklesschwert, das vielleicht auch über Leipzig schwebt oder doch nicht?
Große Unterschied ist, dass bisher diese Aktivitäten, sagen wir mal, gegen den Leerstand gearbeitet haben und nichts anderes oder wenig andere Dinge verdrängt. Weil das war unser großes Problem. Und das andere war, dass wir definitiv, und da habe ich große Aktien dran, die sogenannte Wettbewerbsstrategie ausgerufen haben. Und die hieß, also der Hintergrund ist, wir haben 100.000 Einwohner verloren und diese 100.000 Einwohner, die Hälfte davon ist in Stadt-Umland gegangen. Also das heißt, die haben im Grunde genommen Wohnformen gesucht, preislich auch Angebote, die sie in der Stadt nicht haben finden können. Und deshalb haben wir massiv diese Frage, quasi die Alternative quasi für das berufstätige Ehepaar mit Kindern in der Regel. Das Stadthaus, diese ganzen Geschichten haben wir massiv unterstützt. Allerdings anders als in allen anderen großen Städten. Wir haben kein kommunales Investitionsprogramm aufgemacht, wo wir irgendwelchen Leuten Geld gegeben haben. Wir haben auch keine Grundstücke an irgendjemanden günstiger verkauft, sondern wir haben nur die ohnehin Interesse hatten, beraten. Also wir haben, weil man das nicht jeden Tag und nicht, sagen wir mal, 5 bis 6 Mal macht. In seinem Leben haben wir eigentlich die Leute unterstützt, die sich mit diesem Gedanken tragen. Und haben damit auch gerade in Stadtteilen, denen es früher ziemlich schlecht ging, auch ziemliche Erfolge. Es sind über 400 Familien. Es gibt verschiedene Standorte, die viele hier natürlich kennen. Nehmen wir mal das Rabet im Leipziger Osten, hier in den Randlagen entstehen Stadthäuser. Wir haben Situationen wie Plagwitz, Industriestraße, wo wir eine alte Verladestation umgebaut haben zum Park. Da entstehen in den Randlagen hier Stadthäuser. Das führt schon dazu, dass wir in diesen Stadträumen auch sozial durchaus auch ein Upgrading haben, sage ich mal. Also das heißt, da kommen auch Leute, die sich anders interessieren, mehr Geld haben, diese ganzen Dinge. Aber wir haben das definitiv auch betrieben, um hier nicht mangels Angebot und Möglichkeit quasi die Stadt schwächer zu machen, als sie sein kann, sondern im Prinzip ihre Potenziale zu nutzen. Und unsere Potenziale sind, wir haben durch die Bildung dieses Eigentums und dieser Stadthäuser haben wir nicht ein Modell gehabt, wie es so in den 80er Jahren in den westdeutschen Großstädten beliebt war. Es sind dafür kein Mietwohnungsbau abgerissen worden oder es sind auch keine Mieter vertrieben worden, um dann innerhalb dieser Häuser hier quasi Eigentumswohnungen einzurichten, die zu verkaufen, mehr Geld mit der ganzen Sache zu machen. Sondern wir haben Baulücken gefüllt im Grunde und haben Leerstand beseitigt. Das heißt, durch diese Eigentumsbildungsprogramme sind nirgendwo Mieter sind Mieter nicht vertrieben worden, sondern es war ein Instrument zum Stadterhalt bezogen auf den Altbau. Das hört sich jetzt irgendwie alles so hier ganz nett an, aber sagen wir mal, innerhalb der Stadträume muss man sich natürlich schon Gedanken machen, wie das letztendlich weitergeht. Ja, wir sind froh, dass wir so eine Entwicklung initiiert haben, dass wir das hingekriegt haben. dass die Stadt lebendig bleibt, dass sie dicht bleibt, diese ganzen Dinge, das halten wir auch für absolut wichtig und auch für eine Aufgabe, die Stadtentwicklung auch verfolgen muss. Hier aber, wie das eigentlich weitergeht, damit muss man sich natürlich auch beschäftigen. Nur dafür habe ich jetzt kein Rezept und würde auch nicht von vornherein das Ganze negativ sehen, weil ich auch nicht der Auffassung bin, dass man von vornherein von Verdrängung reden muss. Weil zum Beispiel im inneren Süden haben sich viele von denen, die hier mal angefangen haben, die haben sich hier auch etabliert. Also das heißt, aus dem Kreis der Leute, das sogenannte kreative Potenzial, sind auch, also gibt es durchaus auch einen Personenkreis, der sich hier entwickelt hat, auch wirtschaftlich entwickelt hat. Und aus diesem anfänglich relativ unrentierlich erscheinenden Geschäft durchaus auch sich finanzieren kann.
Ich glaube, jetzt gibt es Gegenrede, Silke, und dann, also ich habe einfach erst nochmal eine Rückfrage. Wie sehen Sie denn die Rolle der Akteure der Kultur- oder Kreativwirtschaft in diesem Prozess, den Sie ja jetzt eigentlich schon so als Erfolgsgeschichte auch erzählt haben? Also welche Rolle spielen diese Akteure für Sie innerhalb dieses Prozesses? Das würde ich gerne noch mal genauer hören.
Diese Akteure haben vieles von dem auch selbst gemacht. Also das heißt, aus dem Wunsch heraus, sich zu etablieren, zum Beispiel auch aus diesem Wunsch, Altbau zu erhalten, hier haben sich diese Interessenten und Wohngruppen gebildet. Wächterhäuser ist eine Sache, die wir als Stadt zum Beispiel unterstützt haben, die aber als e.V. arbeitet. Also das heißt, wo die Leute, die dieses Ziel verfolgen, sich organisiert haben und wir ermöglichen, unterstützen das. Hier, das heißt, dass ein Großteil dieser Dinge quasi getragen, also den Potenzialen entspricht, die in der Stadt sind. Dass zum Beispiel gerade beim Thema Wächterhaus ein Großteil der Leute, die das betreiben, eigentlich der Szene irgendwo zuzurechnen sind, die sich dieses Spielfeld ausgesucht haben und da was machen. Also das ist durchaus auch Selbstversorgung.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, also ich denke, es ist nochmal ein Unterschied zwischen der Südstadt und dem, was im Leipziger Westen momentan passiert. Also ich denke, im Leipziger Westen ist es eine wahnsinnige Expresssanierung, die da einhergeht, eine Privatisierung. Und ich denke, dass es da eine Verdrängung gibt, nicht von Leuten, die dort wohnen, aber man merkt, dass es eine Verdrängung von kreativen Räumen gibt. Und das ist in Leipzig, denke ich, momentan in den Gebieten, wo dann eben so die Privatisierungswellen durchrollen, schon zu beobachten. Also das ging, ich selber habe den Westbesuch mitgegründet wann war das, 2006? Wir haben sehr viel Unterstützung bekommen als Kulturtreibende vom Quartiersmanagement, was so Organisationsformen angeht, wie wir quasi eine Öffentlichkeitsarbeit erzeugen können für unser Tun. Was aber auch auf jeden Fall sehr schnell dazu geführt hat, dass wir innerhalb von 3 Jahren unseren eigenen Ast abgesägt haben. Ja. Also wir spielen auf der Straße und das ist auch super so. Also ich finde, das ist auch nichts gegen einzuwenden und wir freuen uns auch über jeden Mieter, der da neu einzieht und so. Aber was natürlich mit diesen ganzen, also diese Autos, die man jetzt alle auf einmal in Plagwitz gesehen hat, die halt immer kurz vor den Häusern standen, bevor sie fertig wurden, das ist schon so ein kleiner Schockzustand. Also für mich selber ist das so, Gott, so viele neue Autos gibt es. Ja. In Schleusig wohne ich noch, das kommt dann noch dazu. Dann denke ich mir immer, oh Gott, wie viele Autos sollen denn noch hierher? Dann sind die aber auch alle ganz schnell verschwunden und dann waren es ja nur die Leute, die quasi die Häuser saniert haben zum Teil. Also es gibt sicherlich auch schöne Beispiele, die Eigentum gebildet haben, aber ich denke, es gibt halt auch viele, die eben diese Investitionen halt als eine Rendite sehen, um... Es gibt ja diese Fonds, die hier, sagt man, die holländischen und die irischen oder was es da gibt, die halt ganze Häuserzeilen teilweise aufgekauft haben. Es ging wahnsinnig schnell und ich denke, das muss man sich als Stadt dessen bewusst sein, dass das immer schneller gehen wird mittlerweile. Also ich finde es auch interessant, die Frage, wie kann man da irgendwo noch die Freiräume erhalten?
Herr Gerkens, ich glaube, Sie sind direkt angesprochen.
Ja, erstmal ist die Frage der Wahrnehmung. Also das heißt, ich nehme es nicht so wahr, dass einfach die Räume komplett weg sind, weil wir Vielleicht liegt das auch daran, der Blickwinkel, sagen wir mal, so eine Stadterneuerung, da ist natürlich im Wesentlichen auf die Bereiche, in denen es eben auch tatsächlich noch keine Entwicklung gegeben hat. Und wir haben viele Ansätze, nehmen wir mal Josefstraße, ist ein gutes Beispiel, auch für Entwicklung im Grunde genommen von unten, also das heißt, wo wir als Verwaltung relativ wenig dran gemacht haben, sondern dieser Bürgerverein hier Lindenau, Frau Weiß im Wesentlichen, die haben dort eigentlich angefangen über Fahrradwerkstatt, Strohballenhaus und was ich was, ein Konzept für ein Quartier entwickelt, inklusive Kindergarten, das nur entstehen konnte in diesem Freiraum, weil diese Josefstraße bei uns Stadterneuerung als schwarzes Loch galt. Also das heißt, als ein Bereich, in dem man im Prinzip nichts machen kann. Also wo wir hier mit herkömmlichen Investoren überhaupt nicht, also da hätten wir keine Möglichkeit gehabt reinzugehen, weil die Banken im Grunde genommen diese Quartiere, es hätte da kein Geld gegeben. Da hätte kein Professioneller jetzt irgendwo was aktivieren können. Und der Weg ist tatsächlich der, den Sie da beschreiben, wie mit den Autos vor den Häusern, oder dass tatsächlich durch diese Initiative dieses, also eine Entwicklung möglich wird innerhalb dieses Bereichs und dass das Auswirkungen auf die Umgebung hat. Und dass im Prinzip in den Randlagen man jetzt als Bauträger zum Beispiel auch Geld kriegen wird. Weil im Grunde genommen diese Leute eigentlich die Arbeit geleistet haben, den Standort überhaupt wieder bankfähig zu machen. Das ist, dass man der Kern dieser Sache ist diese Frage der Finanzierung, die Bankfähigkeit. Und in vielen Bereichen werden es auch Initiativen wie Wächterhaus und andere Geschichten, die also quasi Substanzen irgendwo retten, Straßenzüge wieder beleben, solche Dinge, jetzt hier wieder Westbesuch, ja, wo man einfach sieht, welche Potenziale eigentlich in diesem Stadtteil drinstecken, wie lebendig da ist. Diese ganzen Geschichten bringen eigentlich, könnte ich mir denken, im Ranking der Banken diese ganze Geschichte echt ein Stück nach vorne. Soll man deshalb diesen Westbesuch, eine super Veranstaltung, nicht machen? Und ist der Bürgerverein Lindenau auf dem falschen Dampfer, wenn er im Prinzip sich Möglichkeiten, also auch selbstbestimmt, sage ich mal, für dieses Quartier schafft? Das sind so die Fragen, die ich da habe, weil ich bin mittelmäßig berauscht vom Westbesuch, wo ich denke, wie man eigentlich einfach nur dadurch, dass es einen Sammelpunkt gibt, eine gemeinsame Darstellung von dem, was es an Aktivitäten gibt, so eine Veränderung im Bild eines Stadtteils auch herstellen kann, in der ganzen Wahrnehmung, ja? Wo man an einem bestimmten Punkt einfach mal rausbringt, was eigentlich, wie lebendig dieses ganze Ding da eigentlich ist, was dahinter steckt. Und das ist, das muss man doch befördern. Dass das negative Auswirkungen haben kann, darf aus meiner Sicht uns nicht daran hindern, solche Dinge zu machen.
Aber das klingt für mich jetzt aber natürlich sehr nach einer absoluten Verwertungslogik. Also wenn dann so Begriffe wie Bankenverfügbarkeit auftauchen, dass man dann sagt, danke liebe kreative Szene, dass ihr alles bunt macht. Wir kaufen dafür jetzt hier Häuser auf und streichen die Rendite ein. Ist da nicht auch die Frage eben, also was haben dann die Kreativen, die Künstler noch davon, wenn die immer in der untersten Ebene sich sozusagen aufhalten und weiterhin prekär leben, obwohl sie eigentlich womöglich entsprechende Prozesse angestoßen haben? Also gibt es da irgendwie vielleicht auch eine Möglichkeit oder eine Chance, dann auch die Leute an dem, also die Kreativen mit an dem Kuchen sozusagen zu beteiligen? Oder ich weiß nicht, wie die Künstler, also Ariane oder Silke, wie ihr das sozusagen seht, wenn jetzt euch zwar im Nachhinein vielleicht die Hand geschüttelt wird, dass ihr das alles schön bunt gemacht habt, aber ihr dann eigentlich gucken müsst, wie ihr vielleicht eure Miete da in den Räumlichkeiten noch bezahlen könnt oder womöglich irgendwo anders hingehen müsst, wo noch die Mieten preiswerter sind, wo aber vielleicht auch euer Publikum dann fehlt, weil das ein Stadtteil ist, ja, wo vielleicht noch nicht viel los ist.
Dieser Begriff der Bankenfähigkeit bringt ja das nächste Problem mit sich, ja. Also weil das bedeutet, wir machen das ja nicht aus, weil wir Kennzahlen entwickeln, sondern weil wir mit Menschen arbeiten, weil wir ein gewisses Flair schaffen. Das kommt in keiner Kennzahl wieder. Es ist das Problem. Ich hatte mal gehört, es gibt in Hamburg so ein Konzept oder was irgendwer mal vorgeschlagen hatte für Hamburg, dass man sagt, okay, man fängt halt ab einem gewissen Punkt, wo eine Entwicklung sichtbar wird, an Künstler zu beteiligen, dass sie wenigstens von der Aufwertung etwas haben, und zwar, dass dann eben diese, also ich weiß, das habe ich gehört, vielleicht kannst du was?
Ich glaube, es kann sein, dass du dich auf ein Interview beziehst, was das ZDF mit Richard Florida, dem berühmten Richard Florida, geführt hat. Der wurde nämlich, nachdem dann Not in Our Name, Marke Hamburg, veröffentlicht wurde, ist das ZDF da mal hingefahren, hat ihn gefragt, ja, die beziehen sich, wir hatten geschrieben, um es kurz zu machen, dass wir was gegen Richard Florida These haben, dass eine Stadt unbedingt jetzt die Subkulturen, die Bohemians pflegen soll, weil das optimale Mittel der Stadtaufwertung ist, auch durchaus im Banken-Immobiliensinne. Und da wurde er gefragt, ja, haben Sie das denn wirklich so gemeint? Und dann sagte er, naja, und da hat er natürlich recht, so wie du das auch gesagt hast. Künstler oder im weiteren Sinne Leute, die eben in eine Stadt reingehen, und das können genauso Studierende oder sonst viele Leute sein, die einfach in ihrer Freizeit Bock haben, was zu machen. Die machen irgendwelche Altbauwohnungen sich klar, machen Feste, eröffnen kleine Läden und so weiter, stecken ihre Arbeit da rein, werten den Stadtteil auf, wenn man mal das vom Gebrauchswert her sehen will, und sind dann in dem Moment, wo sie quasi als Pioniere dann, also sind auf jeden Fall nicht diejenigen, die die Früchte dieser Aufwertung tragen, wenn sie dann vom Immobilienmarkt wieder verdrängt werden. Und da hatte Florida dann gesagt, da könnte man dann doch gucken, ob man das nicht irgendwie beziffern kann und den Kreativen dann ihren Anteil dafür geben könnte. Ich würde dazu immer sagen, ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt ein Modell ist, quasi zu sagen, wir wollen jetzt die den Stadtteil interessant machen, da auch unbedingt halten, im Sinne von, wie auch Florida gesagt hat, wie war das? When a place gets boring, even the rich people leave. Das stimmt natürlich auch. Oder ist das eine Idee, die man positiv sehen muss, weil sie eben eigentlich heißt, ja, es gibt auch Formen der Aneignung, die eben nicht bezifferbar sind, die in keinem Businessplan auftauchen können, die schaffen aber auch ein Recht auf einen Ort oder ein Recht auf Stadt. In dem Sinne finde ich das ja durchaus richtig. Bloß dann frage ich mich, wieso gilt das eigentlich immer nur für ein bestimmtes Cluster von Leuten, die wo es dann anfängt bei den Clubmachern oder den vielleicht noch die Modeläden oder so, aber andere Leute fallen da nicht mehr drunter. Es wurde letztens so eine Studie in Hamburg vorgestellt, kreative Milieus und offene Orte, und da haben sie dann auch so Randsprünge gemacht an bestimmte Gebiete, bestimmte Straßen, und da waren dann immer rot markiert, da ist der Geigenbauer und da ist irgendwie der Plattenladen und da ist irgendwie die Künstleretage, aber irgendwie Tante Erna mit ihrer Bauchtanzgruppe oder der Kioskbesitzer oder so weiter, die kommen da natürlich nicht vor, die sind nicht da rot umkreist. Darum geht es doch letztendlich. Es ist auch ein Missverständnis zu glauben, dass jetzt immer bloß die Leute, die jetzt eine Galerie in einem leerstehenden Laden machen, das Flair oder das eines Stadtteils ausmachen und den Stadtteil interessant machen, sondern es ist doch gerade das, dass man da irgendwie ganz unterschiedliche Leute hat, verdichtete Unterschiedlichkeit, wie Lefebvre sagen würde. Das ist das, was Stadt ausmacht. Und in dem Prozess, an dem wir gerade so dran rumkauen, Gentrifizierung, ist aber klar, dass es eine bestimmte Klientel ist, die dann als erstes abhaut, die armen Alten und die Ausländer, die drei A's. Und dann bleiben noch eine Zeit lang die Künstler, und jetzt für die so besondere Reservate zu schaffen, wo man sagt, aber die sollen auf keinen Fall abhauen, finde ich, wäre nicht in meinem Sinne. Also in dem Sinne ist das, was wir da in Hamburg zu machen versuchen, auch eine Solidaritätserklärung mit unseren Nachbarn.
Vielleicht kann ich es nur kurz am Beispiel vom Leipziger Westen erklären, dass das ja eben auch erklärtes Ziel ist, die Vielfalt im Stadtteil zu erhalten, und wir eben nicht mit einem Kunstrundgang irgendwie das erhalten, sondern es ist halt ganz niedrigschwellig ein Stadtteilfest für alle, wo die Oma ihre Topflappen verkauft und versucht wird, Händlern die Möglichkeit zu geben, irgendwie Gastrostände zu machen, die auch dort sind. Und es ist niedrigschwellig. Also es ist der Versuch und der Ansatz zu sagen, natürlich sind nicht das die Künstler, die das ausmachen, aber vielleicht machen die eben diese Prozesse sichtbar, die eben in so einer Wandlung passieren.
Wir predigen hier gerade indirekt so ein bisschen das Hohelied der sozialen Mischung, also die normative Vorstellung und das Juhe eines jeden Stadtplaners. Worüber wir aber noch nicht gesprochen haben, sind unterschiedliche Nutzungsansprüche an Stadt, die sich auch durch Aufwertung ergeben können. Christoph, du hast gerade eher die optimistische Lesart zitiert. Die Reichen verlassen einen Ort, wenn er langweilig wird. Man könnte aber auch sagen, die Reichen machen dann einen Ort auch langweilig. Es gibt in Berlin gerade viele Konflikte, die haben mit Lärm zu tun. Es gibt den Knark-Club, das ist sozusagen ein Ort der Kreativwirtschaft. Neben dem wurde ein Neubau errichtet. Da sind Leute reingezogen, die haben andere Lebensvorstellungen und die klagen jetzt gerade eine Distanz nach der anderen durch und haben jetzt vom Oberverwaltungsgericht Recht bekommen, der Knark-Club muss schließen. So, jetzt haben wir sozusagen zwei verschiedene Ansprüche an Stadt. Ich würde mal die Frage in den Raum werfen, hat denn dieser Anspruch derer, die da klagen, mit Stadt überhaupt noch was zu tun? Stadt ist auch immer ein Ort, an dem viele verschiedene Vorstellungen aufeinandertreffen und auch ausgehandelt werden. Das macht Stadt im Grunde aus. Und sind wir nicht gerade auch dabei, an einer Schwelle zu sein, wo diese Renaissance der Innenstadt, die auch bedeutet, dass viele, die dann rausgezogen sind, für die sie auch Angebote schaffen wollen, natürlich dann aber mit einer ganz anderen Erfahrung im Hinterkopf, nämlich da draußen ist es schön ruhig. Und das will ich dann natürlich auch, wenn mich die Stadt schon lockt mit bestimmten Angeboten, auch in der Stadt haben. Also ist diese Renaissance der Innenstadt ein Mehr an Stadt oder ist es nicht auch ein Stück weit ein Mehr an Provinzialität? Und was heißt das denn eigentlich dann für so ein Leitbild wie soziale Mischung?
Ja, Herr Gerkens, wie gehen Sie denn mit solchen Partikularansprüchen um? Und wo kommt dann der Punkt, wo Sie als Stadtentwickler sagen, ach Leute, zieht doch gefälligst aufs Land, wenn ihr das wollt?
Ja, also das eine, das finde ich an Ihrer Betrachtung ziemlich wichtig, diese Geschichte, das trifft aber nun wiederum auf uns nicht so genau zu, aber sagen wir mal, in dem Laden, in dem jetzt die Galerie aufmacht, habe ich gute Beispiele. Ich habe früher mal in Hamburg gelebt. Da hatten wir einen prima Eisenwarenladen, in dem dann eine Geschenkebude aufmachte. Und es gab auch in ein paar Hinterhöfen Leute, die Segel genäht haben. Da sind jetzt Lofts drin in diesen ganzen Geschichten. Ich fand das damals äußerst spannend, weil da war was, also so für mein Lebensgefühl war das was Interessantes. Und das, glaube ich, ist tatsächlich durch so eine Verbürgerlicherung oder wie man das nennen soll, auch langweiliger geworden. Also das heißt, die Spannung, die da drin gesteckt hat, die kann ich mir vorstellen, die ist da irgendwo raus. Von daher ist diese Frage auch, muss man glaube ich auch betrachten, was war eigentlich da, wo die Kreativen einziehen. Weiß ich nicht, ob das nicht auch schon in vielen Bereichen mit Verdrängung zu tun hat von diesen drei A's. Ja? Also das heißt, dass es im Grunde genommen diese Verdrängung ständig stattfindet, dass man aber einen Schwerpunkt jetzt auf diese Frage hier der Kreativen legt. Und was haben Sie noch genau gefragt?
Wie Sie mit Partikularinteressen umgehen, wenn jetzt Leute hier reinkommen und Ruhe wollen.
Ja, oder das ist ein Riesenproblem, haben wir zurzeit gerade hier um die Ecke laufen. Da geht die Auseinandersetzung um einen Streetball-Platz und ein Fußballfeld. Im Grunde ist das Schwierigste in dieser Stadt, innerhalb der Wohngebiete Plätze zum Beispiel für Kinder und Jugendliche zu schaffen, weil dann natürlich Leute, also es oft passiert, dass geklagt wird, beziehungsweise dass es wütende Einwohnerproteste gegen diese ganzen Dinge gibt. Und das ist so. Das wäre im Grunde genommen früher ohne Nachbarn jetzt in den modernisierten Gebäuden rundum überhaupt gar kein Problem gewesen, dort rumzubolzen bis weiß ich wann. Aber das wird natürlich in dem Moment, wo jetzt hier diese Objekte auch genutzt sind und auch bewohnt sind, wird das zum Problem. Und dann geht es aber darum, und das, denke ich, ist schon eine Aufgabe von Stadtentwicklung, und deshalb hier nutzen wir das auch, also die gesetzlichen Möglichkeiten auch voll aus, dann auch definitiv diese Möglichkeiten zu schaffen und nicht einzuknicken im Grunde genommen, nur weil jetzt hier so ein Partikularinteresse, nämlich diese fünf Anwohner dort rundum, weil die über die Gebühr, sag ich mal, über ihre Wege hier auch Protest machen und damit im Grunde Gruppen auch verdrängen, die vielleicht nicht so in der Lage sind, sich zu artikulieren. Und da muss man auch regeln und auch eingreifen.
Da hätte ich ja nochmal, um nochmal auf das mit dem Club zurückzukommen. Also ein Fußballplatz ist ja immer noch das eine. Gut, da gehe ich ja vielleicht noch... das kann jeder noch nachvollziehen, aber was ist denn mit einem Club? Was ist, wenn sich irgendwo was entwickelt, wo sich junge Leute treffen? Und vielleicht ist das auch gerade ein Problem, auch in Leipzig und im Leipziger Westen. Genau, Ecke Czochosche, Karl-Heine-Straße gibt es ein ganz großes Problem. Gerade seit 5 Jahren gibt es einen Club, den es eigentlich nicht gibt. Also der Bauantrag wurde noch nie irgendwie wirklich durch und jetzt wird in dieser Villa, die eben auch verlassen war, nebenan noch Luxuseigentumswohnungen gebaut und da wird ein ganz großer Konflikt irgendwie sichtbar, der sich halt irgendwie ergibt und der war schon im Vorfeld immer mal durch eine einzige Person immer mal da, die halt wirklich dann so einen halben Stadtteil irgendwie oder beziehungsweise die Polizei eben jeden Abend dorthin schicken kann. Da weiß ich nicht, ob Sie da irgendwie nochmal auf genau so eine Probleme, wo Musik irgendwie und laute Musik oder auch Jugendkultur irgendwie auch eine Rolle spielt.
Ich hätte jetzt gerade nochmal kurz eine Frage an Silke. Und zwar, wir haben jetzt viel davon geredet, Artikulation und Artikulationsfähigkeit auch. Wie sieht das denn die Soziologin? Welche Gruppen sind denn da, sagen wir, strukturell stärker als andere? Und gibt's da ein Ungleichgewicht oder liegt es vielleicht auch daran, oder liegt es daran, dass Künstler oder Kreative oftmals sehr lautstark sind, dass die in diesem Prozess so stark wahrgenommen werden?
Also da gibt es mit Sicherheit Unterschiede. Also Artikulationsfähigkeit, die Möglichkeit zu sehen, auch sich einzumischen in Gesellschaft, das ist sicherlich schichtspezifisch auch unterschiedlich ausdifferenziert. Aber also was ich glaube, was wichtig ist, und das ging mir eben auch so ein bisschen durch den Kopf, als ich mich gefragt habe, was wir vielleicht von Hamburg lernen können, ist, dass ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir Zwischenräume erhalten. Und Zwischenräume aber auch über diese Gentrification-Phase hinaus erhalten. Also wir kriegen Zwischenräume in Leipzig, glaube ich, noch an ganz vielen Stellen geschenkt. In Hamburg muss man die sich erkämpfen. Und die Frage ist aber, was passiert perspektivisch mit diesen Zwischenräumen? Also verschwinden die irgendwann? Weil die Rede ist eigentlich immer von, okay, Leipzig ist noch in so einer Entwicklung und die Stadt ist noch nicht so dicht. Und aber eigentlich wollen wir eine dichte, kompakte europäische Stadt, die auch irgendwie an vielen Stellen einfach definiert ist über ihre Funktionsbereiche. Was passiert dann eigentlich mit den Zwischenräumen? Also verschwinden dann irgendwie die Zwischennutzer oder werden die verdrängt?
Was meinst du mit Zwischenräumen nochmal? Ja. Nur um es zu verstehen, was sind Zwischenräume in dem Fall für dich?
Zwischenräume sind für mich Räume, die irgendwie nutzungsoffen sind, die noch nicht so fest definiert sind. Also die, an denen man Dinge auch aushandeln kann. Also bezogen auf deine Frage jetzt auch, an denen man, also wo man Räume schafft, an denen sich auch unterschiedliche Menschen mit einem unterschiedlichen Hintergrund an der Aushandlung irgendeiner wichtigen Frage für diese Stadt beteiligen können. Und das ist, glaube ich, das ist irgendwie wichtig. Und das können Künstler aber auch. Also wir diskutieren irgendwie immer nur, dass wir Kreativwirtschaft brauchen für eine Stadt, damit eine Stadt irgendwie bunt wird und dass sie eine gute Atmosphäre hat und dass sie interessant wird für Touristen von außen oder auch für Unternehmen, die sich dann vielleicht hier ansiedeln. Aber was Kunst, glaube ich, auch kann, ist Räume zu schaffen, in denen Dinge ausgehandelt werden. Also was ist eigentlich Stadt? Wie wollen wir eigentlich leben? Und das sind für mich die wichtigen Räume, die man, glaube ich, auf diesem Weg nicht verlieren darf.
Also volle Zustimmung. Und da würdest du mittlerweile sogar Zustimmung von Tourismus-Marketing-Experten bekommen. Es gibt eine wirklich vielleicht
nette, aber auch das Lob des Todes, oder?
Eine nette Intervention in Berlin. Der Spreeraum ist so ein Ort mit vielen Zwischenräumen. In Kreuzberg und Friedrichshain, da sind viele illegale Bars, Clubs, Strandbars entstanden. Die sind peu à peu dann nicht mehr so ganz illegal, aber auch noch nicht richtig kommerziell. Und die Stadtentwicklung in Berlin möchte diesen Spreeraum natürlich irgendwie so entwickeln wie in Hamburg an der Elbe. Und jetzt hat sich der oberste Tourismusmensch, Burkhard Kieker, Chef der Berlin Tourismus Marketing GmbH, zu Wort gemeldet und gesagt, diese Räume dürfen nicht weg. Wegen dieser Räume kommen die Touristen und die Tourismuswirtschaft ist in Berlin irgendwie einer, wenn nicht sogar der wichtigste wirtschaftliche Faktor. Gab auch eine Studie, der zufolge fast ein Fünftel der Berlin-Touristen wegen der Clubszene und wegen solcher coolen Locations in die Stadt kommt. Also selbst sozusagen auf der Ebene von Vermarktung und gibt es einen Konflikt zwischen Stadtentwicklung, dass der Philosophie von Bauen, Bauen, Bauen verpflichtet ist und einer vielleicht eher weicheren Stadtentwicklungsphilosophie, die sagt, diese Räume sind auch ein Kapital, auch wenn man es irgendwie nicht so vermarkten kann. Was mich jetzt nur wundert, wir haben es die ganze Zeit über Kreativwirtschaft gesprochen und über Gentrification, aber keiner hat noch irgendwie das Stichwort brennende Autos in die Runde geworfen. Also gibt es denn diesen Automatismus, wenn meine Miete steigt, brennt dein Auto? Also ich glaube, Hamburg und Berlin sind gerade die Städte, in denen die meisten Autos brennen. Aus welchen Gründen auch immer, in Leipzig, das war so der Ausgangspunkt auch der Veranstaltung, heute brennen noch keine Autos. Also meine Frage an die Leipziger hier in der Runde wäre, würdet ihr euch denn wundern, wenn jetzt auch in Leipzig Autos brennen oder brennen gerade deswegen in Leipzig keine Autos, weil es hier noch so viel Platz gibt?
Noch nicht, das wäre meine Antwort. Also so ist die Rede eigentlich immer, wenn man sich anguckt, wie man über Leipzig spricht. Leipzig ist immer auf einem Weg irgendwo hin. Es wird dichter, es gewinnt an Attraktivität und es heißt dann immer, wir sind noch nicht an dem Punkt, aber irgendwann kommen wir da mal hin. Also insofern würde ich diese Frage auch so beantworten.
Gibt es denn, Entschuldigung,
ja, na klar. Ich würde nur sagen, ich glaube, das einzige Auto, was wahrscheinlich bei mir brennt, ist meins, weil ich es mir nicht leisten kann, mir ein neues zu holen. Also ich denke, das sind so Fragen einfach, wo ich mich einfach wundere, dass man seine Kreativität nicht irgendwie anderweitig einsetzen kann, um andere Formen von Aneignung in der Stadt zu finden als brennende Autos. So. Also,
ja. Gibt es denn im Prinzip hier in der Stadt so irgendwie einen Punkt, wo man sagt, okay, ab dem und dem Punkt müssen wir aufpassen, damit quasi so ein Prozess nicht irgendwie kippt? Oder ist das generell so ein weicher Prozess, wo man nur im Nachhinein feststellen kann, da haben wir es irgendwo verpasst und jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie wir mit den vielleicht brennenden Autos oder Ähnlichem dann zurechtkommen, Herr Gerkens?
Naja, vieles von dem, also was jetzt so als stadtentwicklungstypisch angesprochen worden ist, also dass da nur gebaut wird, ja, und dass im Prinzip es darum geht, irgendwie Baukörper, Sichtachsen, Stadtstrukturen und diese ganzen Dinge, das kennzeichnet, sagen wir mal, nicht unbedingt das, was wir in Sachen Stadterneuerung machen, sondern das ist ja vielleicht auch bekannt, dass wir über die Stadtteilforen und diese ganzen Geschichten, die sich in der Zwischenzeit auch, es gibt, das sind alles so, sagen wir mal, in der Stadt teilt es sich auch so in Sachen Bürgerbeteiligung, das ist eine große Phrase oft auch, also eine ziemliche Hülse. Aber es gibt durchaus auch Bereiche, in denen das aktiv auch gelebt und diskutiert wird. Und das wären für mich die Messpunkte, sage ich mal, um diese Frage, es wird schlimmer oder es wird, wie wird denn das eigentlich gesehen, so zu erfassen. Was wir nicht haben, ist im Prinzip eigentlich so, wie Sie das angesprochen haben, also dass man hier quasi Leute hat eigentlich, die sagen, das ist mal so unser Suchfeld. Das haben wir eigentlich nicht, weil eins stimmt, weil wir gerade auch beim Marketing waren in der ganzen Geschichte. Wir haben hier ein wunderbares Stadtmotto, also Marketingmotto gehabt, was ich total geliebt habe, was leider ein wenig zurückgefahren wird, das war die Leipziger Freiheit. Also diese Geschichte, damit haben wir auch viele Stadtentwicklungsdinge beworben, die Möglichkeit, etwas zu tun. In jeder Hinsicht. Also das heißt, der Raum, den ich gestalten kann, diese ganzen Dinge. Und das sind Sachen, die nach draußen auch genauso wirken. Das heißt, wenn ich jetzt, oder wenn man irgendwelche Gruppen und Leute durch die Stadt führt in der ganzen Geschichte, dann ist dieses enorme Potenzial, was diese Stadt hat. Also wir kriegen in dieser Mischung jeden angefixt, sage ich mal, für die Stadt, weil dieses sich total vermittelt, wir haben diese Möglichkeiten und Chancen. Und das zu halten, also das heißt, diese Entwicklungs-, diese Achsen oder diese Bereiche, in denen man so etwas tun kann, das wird sich wahrscheinlich erneuern müssen. Das werden auch unterschiedliche Dinge sein. Aber sich damit auseinanderzusetzen, wie man dieses Qualitätsmerkmal, die Offenheit irgendwo, wie man die erhält, das halte ich für ziemlich existenziell, wenn wir an dem Punkt als Stadt sexy bleiben wollen.
Aber das erhalten Sie doch nur im Aggregatzustand des noch nicht. Weil wenn dann Leipzig irgendwann ist...
Bloß deshalb müssen wir uns eben Gedanken drüber machen, über diese Geschichte erhalten. Was entsteht eigentlich? Soll alles aufgewertet werden? Wollen wir bestimmte Bereiche irgendwo lassen? Wie gehen wir damit um? Das kann ich nicht beantworten, aber da muss man drüber nachdenken. Wir haben tatsächlich das einfach das Jetzt, genau wie Sie es beschreiben, dieses Glück, dass wir immer noch diese Räume vorweisen können, dass wir sie haben. Aber wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, wie wir das als Stadtqualität tatsächlich auch erhalten. Und das gehört, ich halte das für höchst politisch, weil das gehört zum Image dieser Stadt. Diese Geschichte Bürgeraktivität, diese ganzen Dinge. Wie erhalte ich im Grunde genommen diese Spielräume? Und zwar für die Bürger, die... Also diese Gestaltungsmöglichkeit auch in der Stadt ist aus meiner Sicht für die Typik von Leipzig eine ganz grundlegende Frage.
Ich hätte da ein Konzept. Ich habe es sogar schon ausgearbeitet. Und zwar haben wir angefangen, darüber nachzudenken, als der Westbesuch sich einfach so vehement schnell entwickelt hat. Wie geht's weiter? Wo geht's hin? Als wir dann noch gehört haben, dass die Diskussion aufkam mit dem Hamburger Gängeviertel und dass die Stadt Leipzig angefangen hat, die Hamburger Künstler zum Westpaket durch die Karl-Heine-Straße zu führen, um zu zeigen, dass es hier schönen Freiraum gibt, den man auch günstig erwerben kann. Da haben wir uns gedacht, uiuiui, wir müssen uns selber ein bisschen ranhalten und halt kreative Stadtentwicklung betreiben, was wir natürlich auch immer mit dem Westbesuch machen wollten. Und haben uns versucht zu überlegen, wie gehen wir mit so einer großen Freifläche, die es jetzt zum Beispiel noch an der Karl-Heine-Straße gibt, um. Also das Jahrtausendfeld, genau. Kennt das jemand? Das ist eine wahnsinnig große Brachfläche. An der Karl-Heine-Straße sind 24.000 Quadratmeter. Und ich habe quasi mal ein kurzes Konzept ausgearbeitet. Und zwar hatten wir die Idee, dass wir diese Fläche mit 24.000 Leuten kaufen.
Das bringt uns auch gleich zu einem neuen Punkt in dieser ganzen Debatte, ist, wie weit muss denn der Anwohner oder der Künstler vielleicht auch zum Eigentümer werden, damit er es verhindert, dass er unter Gentrifizierung leidet. Also wir haben das hier erlebt, dass in der Gießer Straße die Betreiber des dortigen Kulturzentrums nach langen Querelen auch ihr eigenes Kulturzentrum gekauft haben, einfach auch um zu vermeiden, dass sie irgendwann mal von irgendeinem Investor von ihrem eigenen Grundstück gescheucht werden quasi. Ist das ein wichtiger Aspekt, Christoph, in Hamburg zum Beispiel, oder ist das einfach schon da nicht mehr machbar?
Ja und nein, sehr unterschiedlich. Also zum einen finde ich, fällt mir da gerade ein, es gibt ja eine Menge Kultur- und Sozialzentren, institutionalisierte, die Resultat der Kämpfe, auch der Häuserkämpfe der 70er und 80er Jahre sind. Und zumindest für Hamburg kann ich das sagen, vielleicht für Berlin auch ein bisschen, will aber keine Namen nennen. Da sind eine ganze Menge drunter, die ich und viele andere nicht mehr auf dem Zettel haben als offene Räume oder als Räume, wo man sagen kann, da findet genau das statt, was wir so als Zwischenraum, als informellen toll finden, sondern es sind eben sehr institutionalisierte und ja, zum Teil eben auch so ein bisschen zum Establishment gehörende Abspielstätten. So. Da haben sich Leute auch einen Job geschaffen und so. Das ist halt auch immer ein Problem, weil ein Stück weit finde ich schon, dass, und das gilt nicht nur für die sogenannten Kreativen, ganz viele Dinge in der Stadt eben im Informellen stattfinden. Das fängt beim Flohmarkt oder bei der Autoschrauberwerkstatt oder der Fahrradwerkstatt an oder bei irgendwelchen informellen Arbeitsmärkten, die sich um irgendwas herum bilden. Das ist nicht nur bezogen auf irgendwie Galerien oder Clubs oder so. Von daher finde ich auch, darf man das Informelle gar nicht so schnell aufgeben, sondern eher gucken, wie kann man einfach Zwischenräume verstetigen, wie können Sachen einfach in Anführungsstrichen auch besetzt bleiben. Also die Rote Flora zum Beispiel im Schanzenviertel in Hamburg, wer da mal war, das ist ein Ort, der komplett rausfällt aus all dem, was da drumherum ist. Und das ist sozusagen das Selbstbewusstsein, das Alleinstellungsmerkmal dieses Ortes, die sagen, wir wollen nicht befriedet werden, wir wollen nicht verhandeln, wir wollen diesen Ort so, wie er ist, erhalten und wir machen ihn auch jedes Jahr wieder winterfest und so weiter. Und das soll so bleiben. Das finde ich erstmal ein durchaus interessantes Modell. Ich finde nicht, dass immer alles gleich so in irgendeinen Endzustand überführt werden muss. Aber zu der Frage konkret kann man sagen, es gibt in Versuche natürlich in Hamburg, bestimmte Sachen über einen Kaufvorgang zu lösen. Also auch das Gängeviertel ist am Überlegen, wie machen sie das, auch mit so Genossenschaftsanteilen und so weiter oder in der Bernhard-Nord-Straße. Gängeviertel ist im Moment eher an dem Punkt, dass man sagt, nein, die Stadt soll das behalten. Jetzt müssen wir irgendwie darüber verhandeln, wie wir das trotzdem in Selbstverwaltung und nach unseren Kriterien so machen können, dass es dieser spannende Ort bleibt. Und dass da auch nicht so ein Klüngel entsteht. Ich finde zum Beispiel auch das Modell des Miethäuser-Syndikats aus Freiburg ganz gut. Die nämlich auch kaufen, aber wo klar ist, dass du dann nicht Eigentum erwirbst, sondern du bist eben, wenn du im Miethäuser-Syndikat bist, kommst du in den Genuss der dann relativ günstigen Miete, der Wohnung oder des Gewerbes eben so lange, wie du das nutzt. Und wenn du da rausgehst, dann kriegt es eben der Nächste. Und das finde ich auch ein okayes Modell, denn die Erfahrung zeigt halt auch, dass erkämpfte Räume, wenn sie dann zu Eigentum werden, auch ganz schnell zu Räumen werden, wo dann ein neues Establishment wiederum Aufwertungsdruck ausübt.
So, das würde ich jetzt ein schönes fast Schlusswort finden und würde das Wort an euch erteilen, wenn es denn Fragen gibt, wenn ihr irgendwas von unseren Panelgästen wissen wollt. Freiwillige vor.
Oder auch generelle Anmerkungen, vielleicht eure Meinung einfach. Entweder du kommst ran oder du rufst einfach laut genug.
Ja, während der letzten Stunde hat mir so ein bisschen der Konflikt gefehlt hier auf der Bühne. Eigentlich haben sich alle so die Stichworte zugeworfen und irgendwie waren sich auch alle einig. Und ich würde mal versuchen, die brennenden Autos so ein bisschen ins Spiel zu bringen. Mit Blick auf Leipzig, da brannten die Autos. Die brannten vor ungefähr 15 Jahren. Da gab es nämlich eine ganz große Auseinandersetzung, genau um das, was heute hier Thema ist. Da ging es um Hausbesetzungen und um die Räumung der Häuser. Bitte? Ja, das spielt heute überhaupt keine Rolle. Zweitens, was heute auch keine Rolle gespielt hat, obwohl immer die Rede von Aneignung von Räumen war, ist, dass Leipzig ein Vorreiter der Leipziger Linie war, als es um Besetzung ging und Räumung von besetzten Häusern. In Leipzig gibt es eine ganz scharfe Anti-Graffiti-Kampagne. In Leipzig gibt es eine recht starke Repression auf Leute, die tatsächlich Partys machen wollen, dass die mittlerweile nur noch im Wald stattfinden und nicht mehr irgendwo in der Stadt. Und das sind so Aspekte, ohne die jetzt erstmal von meiner Seite werten zu wollen, die haben aber überhaupt keine Rolle gespielt hier heute Abend. Und ich glaube oder würde die These wagen, dass in diesem Rahmen, wenn man das sozusagen immer wieder auf die kreative Klasse, zu der wir dann wahrscheinlich alle zählen sollen, die hierher herkommen auf die Pop-Up, dass die Diskussion tatsächlich entpolitisiert geführt wird, weil man eben nicht mehr, es geht nicht mehr darum, Räume zu erkämpfen, in denen es um politische Ideen geht oder in denen es um soziale Experimente geht oder ähnliches. Also Freiräume, die zum Teil natürlich auch in der Illegalität liegen, darum geht es gar nicht mehr, sondern es geht tatsächlich nur noch Und ja, wir wollen kreativ sein, wir wollen unsere kleine Galerie haben und wir wollen nicht so viel Miete zahlen. Und ich glaube, das greift einfach zu kurz. Und das bringt mich zu dem Problem, dass ich denke, dass die kreative Klasse oder die Leute, die sich dafür halten, dass man an der Stelle einfach über andere Sachen nachdenken muss, nämlich auch über die eigene Rolle, dass man selber eigentlich zum Idealbild des neoliberalen Lebens wird, dass man sich ausbeutet und das will. Und an dem Punkt, glaube ich, müsste man so ein bisschen auch den Blick auf sich selber richten. Und einen kurzen Kommentar noch zum Recht auf Stadt, weil das vorhin gefallen ist. Das ist ja eigentlich, wenn man jetzt, ob man sich auf Lefebvre bezieht oder auf die Leute, die das heutzutage noch weiter forttreiben, kommt das ja eigentlich aus einer marxistischen Tradition. Das heißt, die Leute, die das eigentlich wollten, die das Recht auf Stadt eingefordert haben, die wollten das, damit es einen Rahmen gibt, damit die Möglichkeit erhalten wird, über gesellschaftliche Utopie überhaupt noch sprechen zu können oder überhaupt noch ein Experimentierfeld offen zu halten. Und das habe ich hier heute Abend leider vermisst.
Jetzt bist du aber ganz schön ungerecht. Ich habe gerade schon, war mir auch wichtig, die Rote Flora zum Beispiel erwähnt, die ein besetzter Ort ist, der auch nach wie vor als solcher verteidigt wird. Ich finde auch, das Gängeviertel ist ein Ort, wo extrem viel darüber nicht nur geredet wird, sondern es auch gemacht wird, zu sagen, okay, das ist ein Ort, der ein Stück weit ein utopisches Potenzial haben muss, der nicht modellbildend sein soll für so eine, ich fand aber das Stichwort gut, dass man mal sagt, genau, all das, was wir da tun mit unserem Zwischennutzen, Räume aneignen und darum so einen Wind machen, da erfüllt man ein Stück weit natürlich auch so das Ideal des kreativen Ehrenamts. Ne? Man macht so Sachen klar, da muss auch kein Stadtsäckel für aufgemacht werden, da muss keiner irgendwas für raustun. Die streichen die Wände freiwillig und legen auch noch Leitungen und so weiter, beschaffen sich den Kram, am Ende gibt es noch Spenden dafür. Und das Resultat ist eine sexy Stadt, wie das eben auch schon gefallen ist. Da muss man natürlich echt aufpassen, das stimmt schon. Bloß auf der anderen Seite finde ich auch das blöd, wenn man sich immer mit der Geißel rumrennt und das, was man gerne tut, sich da selber irgendwie auch immer schuldig für fühlen muss, weil man ja was aufwertet. Da finde ich es besser zu sagen, die Aufwertung, die wir machen, ist keine, die wir jetzt irgendwie dem Immobilienmarkt zur Verfügung stellen wollen, sondern die wollen wir uns und unseren Nachbarn zur Verfügung stellen. Die Antworten, die wir darauf heute finden, sind vielleicht irgendwie nicht die, die man da in 70er, 80er Jahren für gefunden hat. Ich weiß aber nicht unbedingt, ob die deshalb jetzt schlechter sind. Die vermeintliche Einigkeit hier auf dem Podium kommt zumindest von meiner Seite ein bisschen daraus, dass ich das Gefühl habe, ja, so eine gewisse Ratlosigkeit, irgendwie ja, so eine Stadt, die, wo ganz weite Teile offensichtlich zumindest, was den Immobilienmarkt angeht, aus dem Markt rausgefallen sind, ist einfach in der Situation, dass sich eben Stadtentwickler, Stadtplaner zurücklehnen können und sagen können, Zwischennutzer, kommt her, macht hier, alles gut. Auf was anderes hinausläuft. Darum sitzen wir ja hier sozusagen. Das ist ja genau der Punkt, vor dem man dann als Berliner oder Hamburger dann warnend irgendwie den Finger heben muss und sagen muss, schaut, dass ihr kämpfend eure Zwischenräume verstetigt, um es mal so auszudrücken. Schafft ein, zwei, viele Gängeviertel.
Und das war ja auch nochmal, das ist ganz klar eigentlich, dass, also von meiner Seite zumindest, wenn ich hierher komme, was soll ich sagen, wenn jemand aus Hamburg oder Berlin da ist und ich bin in Leipzig geblieben extra, weil es hier so viel Freiraum gibt. Jetzt gibt es den auch immer noch, aber natürlich stellt sich die Frage, wie erhält man sowas? Und da geht es auch nicht um Kampf alleine nur, sondern da geht es auch um so Notwendigkeiten, die halt einfach anfallen und wo ich sage, ich will nicht 10 Jahre lang kämpfen und irgendwie die Faust nach oben zeigen, sondern ich will eine Lösung finden, von einer Sache, die einfach, das ist nicht abzuwenden, dass Grundstücke in der Stadt verkauft werden und dass Leipzig jetzt irgendwie das, die Einsiedelei werden soll, wo das nicht passiert, das halte ich für utopisch und auch ehrlich gesagt nicht konstruktiv. Ja? Also zum Beispiel haben wir halt uns deswegen überlegt, wir finden 24.000 Leute und jeder bezahlt einen kleinen Beitrag, damit man eine große Fläche sichern kann. Und weil klar ist, dass sich 24.000 Leute nicht innerhalb von einem Jahr auf einen Bauplan einigen können, sondern die sich miteinander auseinandersetzen müssen. Und sowas halt, denke ich, doch eine Sache ist, die schon utopisch allein genug ist. Ja.
Uwe Rader, Sie haben in einem Ihrer Artikel einen Zusammenhang festgestellt, auch zwischen Hausbesetzung, weil der junge Mann auch gerade das Stichwort brachte, und Stadtentwicklung. Möchten Sie noch mal kurz erklären, da ging es irgendwie um die Mystik einer solchen Hausbesetzung und wie sich das auch in West- und Ost-Berlin unterschieden hat. Das scheint mir hier ganz gut reinzupassen, dass ja auch solche Hausbesetzungen irgendwann als Anstoß für Gentrifizierung genommen wurden, also quasi ganz am Anfang eines solchen Prozesses stehen.
Das ist sicher richtig. Also wenn man sich anguckt, wo es die meiste Gentrifizierung in Berlin gibt, dann ist es Prenzlauer Berg, dann ist es Friedrichshain, dann ist es auch Kreuzberg mit den Besetzungen der 80er Jahre, Prenzlauer Berg und Friedrichshain nach der Wende. Würde trotzdem nicht so einen unmittelbaren Zusammenhang ziehen. Diese Hausbesetzung hat natürlich viel mit Imagebildung zu tun. Wenn man sich anguckt, das Image des Prenzlauer Bergs war zur Wende das Image des aufrührerischen Künstler und vor allem Literatenviertels, in dem die Underground-Literatur hohen Stellenwert hatte. Und es war ein Literaturort. Und es war natürlich auch der Ort, an dem Leute leerstehende Wohnungen für sich alleine besetzt hatten zu DDR-Zeiten, weil das eine relativ sichere Art und Weise war, zu Wohnraum zu kommen, weil man sonst natürlich so lange warten musste. Und dann hat sich mit der Zeit dieses Image, und da haben sicher die Hausbesetzer auch eine Rolle gespielt, geändert. Da gibt es irgendwie coole Locations, da gibt es irgendwie Besetzerkneipen, da gibt es die ersten Kneipen, die sahen noch nicht so aus wie heute. Und dann ist da so ein bisschen das In- und Szeneviertel draus geworden und jetzt ist es halt irgendwie das Wohlfühlviertel der Bionade-Bohème. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, dass die Hausbesetzer ursächlich dafür verantwortlich waren. Ich will aber auch eben nicht der Illusion auflegen zu sagen, überall da, wo besetzte Häuser sind, sind Freiräume, in denen es nicht darum geht, eine Galerie aufzumachen, sondern einen politischen Ort zu schaffen, wo man irgendwie auch Widerstand diskutiert und leistet und lebt. Wenn man sich da anguckt, was aus den Häusern geworden ist, aus den 150 besetzten Häusern nach der Wende, da ist genauso eine Verbürgerlichung passiert.
Hätte man sie denn nicht besetzen sollen dann? Also was ist das für Argument, verstehe ich immer nicht. Dann hätte man
Ich will doch einfach damit nur sagen, ein besetztes Haus ist nicht per se ein politischer Ort. Das will ich damit sagen.
Doch. So, natürlich. Bloß weil er 15 Jahre später dann der Bionade-Bohème anheimfällt, war er damals kein politischer Ort? Das verstehe ich nicht. Also ich verstehe das Argument nicht. Das ist so dieses taz-mäßige Absage an die eigene linke Vergangenheit. Ich meine, irgendwie, wozu hat man das denn mal alles gemacht? Da ging es doch schon darum, Orte zu erobern und zu sagen, wir stoppen hier einen gewissen Prozess. Und das ist ja auch geschehen. Also Kreuzberg, das Frankfurter Westend, St. Pauli, Altona, das gäbe es zum größten Teil nicht mehr, wenn die damals nicht die Häuser besetzt hätten. Das hätten die abgerissen. Das war einfach so. Klar, jetzt wohnt da die Bionade-Bourgeoisie. Trotzdem war es total richtig, das damals zu machen.
Okay, gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen? Traut euch.
Ja, ich bin ein bisschen ratlos. Es klang ja an, dass ja offenbar ein Recht auf Stadt zu verteidigen ist, dass offenbar ja auch an Aufwertungsprozessen die kreativen Köpfe, die in der Stadt tätig sind, ihren Anteil beitragen und leisten. Der Vertreter der Stadt hat sich für meinen Geschmack ein bisschen zurückhaltend geäußert, gesagt, ja, das müsse man sich anschauen, aber ist nicht so richtig aus dem Tritt gekommen, um zu sagen, ja, wie kann man die denn beteiligen? Also wie geht es denn darum, in einem Prozess, in dem man zum Beispiel in der Josefstraße Immobilien bankfähig macht, tatsächlich die Leute auch dazu halten in dem Viertel?
Herr Gerkens, ich gebe das Mikro gleich an Sie weiter.
Ja, diese ganzen Projekte speziell, das ist ja aus dieser Beteiligung und Diskussion um den Stadtteil entstanden. Das ist ja, hat sich ja über diesen Weg entwickelt. Die Leute werden sich auch weiter einmischen. Ich bin nicht dafür, ein Sonderforum zu schaffen im Prinzip für Kreative. Also das heißt, das geht eher um diese Frage Erhalt quasi dieser Mischung in den Stadtteilen und wer ist dort eigentlich aktiv. Und ja, ich weiß nicht, was man da, also konkreter als diesen Ansatz zu sagen, das muss man im Auge behalten, kann ich definitiv dazu nicht sagen, weil ich auch keine konkretere Vorstellung habe. Außer, dass es klar ist, dass man, und das ist das, wo ich ermuntern will, zu sagen, das in den Blick nehmen, aber nicht alleine jetzt als Türöffner für diese kreative Gruppe. Das würde mich nur partikulär interessieren, sage ich mal, sondern diese Frage, wie erhalte ich diese Verfügbarkeit? Und das geht relativ viel in diese Richtung. Es ist so, dass zum Beispiel wir ziehen uns aus dieser Sache mit den Stadthäusern, Neubau und diesem ganzen Zeug, da werden wir uns zurückziehen als Stadt, da werden wir nichts mehr tun, weil das läuft. Das ist eine Geschichte, die da brauchen wir nicht mehr irgendwie besonders agieren. Was aber interessant ist, dass solche Projekte wie zum Beispiel Wächterhäuser zunehmend hier Situationen eintreten, in denen diese Hauswächter kaufen. Und wo wir eigentlich den Schwerpunkt darin sehen, zu sagen, wie machen wir für minimalen Einstieg und für geringe Kosten diese Geschichte quasi aus diesem urbar machen, sag ich mal, diese Häuser erstmal überhaupt wieder in Nutzung nehmen. Wie machen wir da, wie können wir das unterstützen, dass sie also zur gestaltbaren Masse für diese Leute werden, die dann eben Eigentum haben, wo auch nicht mehr eingegriffen werden kann. Also das heißt, wir wollen diese Frage Eigentumsbildung, diese ganze Dinge ein ganzes Stück weiter nach unten ziehen, werden aber auch damit wieder bestimmte Vertreibungsprozesse durchaus in Gang setzen.
Vielleicht nochmal auf eine Eigentumsform zu sprechen kommen, weil ein besetztes Haus, so richtig es sein mag, es besetzt zu haben und so taz-mäßig es sein mag zu sagen, das ist auch nur eine Verbürgerliche, und du hast übrigens auch schon für die Taz geschrieben, aber ein Plädoyer für eine Eigentumsform, nämlich die Genossenschaft, die natürlich ein Stück weit sich tatsächlich Markttendenzen entziehen kann. Das Problem ist ja, dass wir keine Mietenpolitik mehr in diesem Land haben, und wir werden sie auch in den nächsten Jahren zumindest nicht mit dieser Bundesregierung in einer Art und Weise zurückbekommen, dass man tatsächlich Mietentwicklung dämpfen kann. Es gibt das Problem der Neuvermietungen, das tatsächlich dann immer die ortsüblichen Vergleichsmieten nach vorne treibt in Städten, die wachsen und die nicht irgendwie so viel Platz haben wie in Leipzig. Und da ist natürlich Genossenschaft eine Möglichkeit zu sagen, ja, da kann man, das ist zwar dann immer nur punktuell, das ist jetzt nicht irgendwie der große Wurf, aber da kann man natürlich tatsächlich eine Vorstellung von Zusammenleben, eine Vorstellung von eigenen Räumen, und zwar jenseits der Eigentumsperspektive, die hinter den Baugruppen steht, einzelne Familien schaffen sich dann selbst ihr Wohneigentum, verwirklichen, und es ist auch noch ein Beitrag irgendwie zu einer baupolitischen Kultur, oder?
Genau, Samstag 14 Uhr, Bülowviertel, Tag der offenen Tür, wo diese Genossenschaftsmodelle vorgestellt werden.
Kann ich auch ganz kurz noch? Ja? Okay. ich wollte nur noch mal sagen, weil es vorhin halt wieder um die Wächterhäuser ging und was sich da so schön ist in der Josefstraße entwickelt hat und dass man da auch aktive Akteure hat, die dann in das Entwicklungsgeschehen eingreifen. Ein ganz wichtiger Punkt, der ja auch gerade in Lindenau diskutiert wurde, war das Kaufland. Und jetzt komme ich mal darüber wieder zurück, wenn ich mich beteilige, also wenn ich Eigentum habe oder wenn ich aktiv bin im Stadtteil, dann beteilige ich mich. Und ich denke, warum auch das Interesse besteht, ist Beteiligung an Stadtentwicklungsprozessen. Und ich denke, die müssen offen und transparent gestaltet werden, wie Stadtentwicklung eben passiert. Das muss im Stadtteil da muss es offene Foren zu geben, die gibt es sicherlich auch schon, aber ich wünsche mir da ganz besonders irgendwie, dass man das in einem Zusammenhang sieht, weil wenn ich nicht in der Stadt verortet bin, nicht meine Wurzeln habe und ich nicht das Gefühl habe, dass mein sozialer Lebensmittelpunkt dort ist, dann werde ich mich auch nicht engagieren für gewisse Prozesse, die sich ergeben. Und da geht es halt um eine Frage von Identität, und wenn ich aber mir gesagt wird, ich kann jetzt in dem Stadtteil, habe ich zwar einen günstigen Raum jetzt für 2-3 Jahre so, und dann baue ich mir mein Netzwerk rundherum auf, dann muss ich im nächsten Stadtteil, wo ist denn dann die Identität und die Akteure, die sich denn dann beteiligen?
Christoph, du wolltest noch was sagen? Oder habe ich das falsch interpretiert? Gut, dann war das jetzt unser Schlusswort und ich danke vor allem den Gästen, dass sie hier waren und ich danke euch allen, dass ihr so lange ausgeharrt habt und viel Spaß noch auf der Pop-Up.
Ja, vielen Dank. Also ich denke, wir lassen uns dann wirklich alle überraschen, wie das in Leipzig und natürlich auch in den anderen Städten Hamburg und Berlin so weitergeht. Sollten wir alle ein offenes Auge, offenes Ohr haben. Und ich hoffe, offenes Auge und Ohr habt ihr dann auch hier bei den nächsten Veranstaltungen auf der Pop-Up. An dieser Stelle sei schon mal darauf hingewiesen, in einer halben Stunde um 20 Uhr findet hier auf dem Boxring in der Halle A die große Late-Night-Show statt vom Leipzigs Late-Night-Talker Nummer 1 von Donis. Da wird's dann also nicht mehr so kopflastig, sondern dann wieder ein bisschen mehr unterhaltsam. Also viel Spaß da in der nächsten halben Stunde dann.
Ich habe auch schon mal gesagt, dass ich das nicht mehr so gut finde. Pflanzen, die zu so nach unten.